Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschalt Zürich Schaffhausen. Viel Traditionelles und ein bisschen etwas Extravaganz. Zürcher Hochzeitsmesse zeigen, wie 2011 geheiratet wird. Zurück zu den alten Griechen. Schauspielhaus Zürich zeigt eine neue Version vom Ödipus. Und das Benzin, das von der Sonne kommt. Der ETH-Forscher Philipp Furler, der das klimaneutrale Benzin mitentwickelt, ist unser Wochengast. Das Wettermann, meistens bewölkt, aber trocken. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Heiratswillige sind das Wochenende scharweise an die Messe gegangen, an die Hochzeitsmesse zu Zürich-Oerlikon. 8300 Besucherinnen und Besucher sind gekommen, ziemlich genau gleich viel wie vor einem Jahr, wie die Messeleiterin Maya Frick sagt. In Sachen Kleider und Ring gäbe es für 2011 kaum neue Trends, da sich vor allem Traditionelles gefragt.
Was sich ein bisschen verändert, ist so ein bisschen in der Sparte, dass man noch etwas Ausgefallenes gerne integrieren ins Hochzeit. Das heisst, man feiert vielleicht nicht in der Kirche, sondern man geht an den See runter und nimmt den Pfarrer mit. Oder man hat ganz einen speziellen Antrag, den man macht, mit dem Helikopter oder unter Wasser oder was auch immer. Ich denke, dort durch ist da vielleicht ein bisschen eine Veränderung spürbar. Aber was Kleider und Mode und Schmuck und Fotografie anbelangt, ich denke, da hat jedes Puppenbärli einfach noch gerne einen sicheren Wert und einen traditionellen Ablauf.
Die Fest- und Hochzeitsmesse in der Messe Zürich hat zum vierten Mal stattgefunden. Zum zweiten Mal war sie ohne Konkurrenz, nachdem die frühere Hochzeitsmesse Trau dich aufgegeben hat. Die Bevölkerung von Opfiken muss wahrscheinlich über ihr amtliches Publikationsorgan abstimmen. Die SP Opfiken hat laut eigenen Angaben die nötigen Unterschriften für eine Abstimmung zusammen. Hintergrund von dieser Geschichte, der SVP-Vizepräsident Walter Frey hat den Opfiker Stadtanzeiger kürzlich gekauft. Die SP befürchtet jetzt, dass sich der Stadtanzeiger zu einem SVP-Anzeiger entwickelt. Wenn die Stimmberechtigten gleicher Meinung sind wie die SP, muss der Anzeiger entweder an einen neuen Besitzer verkauft werden oder aber die Stadt braucht ein anderes Organ für ihre amtlichen Anzeigen. Eine Zeitreise präsentiert das Zürcher Schauspielhaus rund 2500 Jahre zurück zu den alten Griechen, zum Ödipus. Ödipus und seine Kinder heisst das Familiendrama, wo der Regisseur Sebastian Nübling aus den drei grossen alten griechischen Dichtern Sophokles, Euripides und Aeschylus zusammengebracht hat. Gestern war Premiere im Schiffbau, drei Viertelstunden lang ist sie gegangen. Cordelia Fankhauser war dabei gewesen.
Alt und blind steht der Ödipus auf der riesigen Spielfläche und haut seine Stöcke in den Boden. Hinter ihm schwingt sich ein riesiger halbrunder Raum in die Halle mit offenen Galerien und mit einzelnen Räumen wie Schaufenster. Braun, grau, düster.
Ich musste dieses Schicksal unfreiwillig tragen. Die Götter wollten es so.
Der Tim Bogart spielt den Ödipus tragisch. Mit verfilztem Haar und grauem Gesicht schreit er uns sein Elend entgegen und versauft im Selbstmitleid. Aber nicht einfach Ödipus, Tragödie vom Königssohn, der seinen Vater umbringt, seine Mutter heiratet und mit ihren vier Kindern zeugt, wird er erzählt. Nein, das Regie-Team um den Sebastian Nübling rollt das Familiendrama weiter auf. Er vernetzt die drei grossen griechischen Dichter Sophokles, Euripides und Aeschylus zum zwar zusammenkraften, aber immer noch fast vierstündigen Familiendrama. Da erzählt Jocaste ihre Sicht. Sehr elegant sieht sie aus ihrem schwarzen Glitzerkleid. Die Antigone kreischt und schreit ihre Version. Und die beiden Brüder, der Eteokles und der Polyneikes, kämpfen sehr effektvoll mit viel Unterstützung von einem gigantischen Chor um die Hebel. Da wird gestampft, geklatscht und skandiert. Und es sollte wohl kriegerisch sein. Aber irgendwie erinnert die Szene an Schülertheater. Alle dürfen mitmachen. Aber immer wieder patzt einer, klatscht im falschen Moment oder brüllt rein. Es gibt an diesem langen Abend aber auch immer wieder Momente, wo man auflässt, wo man einfach nur staunt über die Worte, die rund 2500 Jahre alt sind.
Ja, wenn dasselbe gut für alle wäre und dasselbe klug für alle wäre, dann gäbe es keinen Streit.
Die Wirklichkeit ist aber komplizierter. Und nichts ist gleich für alle Menschen. Außer vielleicht auf dem Papier. Ich will ganz offen sein. Ich werde die Macht unter keinen Umständen aus der Hand geben. Sie ist das Höchste, was man haben kann. Und ich tue alles, um sie zu behalten.
Macht, Krieg, Einsamkeit und vor allem familiäre Bande, familiäre Einflüsse, Biografien. Das sind Themen, die immer noch genau gleich spannend sind wie vor 2500 Jahren. Aber die Themen, die gehen unter in einen Haufen Theaterlärm. Sie verschwinden in der riesigen Halle oder werden überspielt von Schauspielern, die zwar viel spielen, aber wenig ausdrucken. Guided Tours Through the Complex steht an der Bühnenwand. Und so eine geführte Tour durch die komplexen Themen und die wirren Familienbanden, so eine geführte Tour, schlicht und konzentriert, hätte man sich gewünscht an diesem Theaterabend.
Ödipus und seine Kinder im Schiffbau vom Zürcher Schauspielhaus. Das nächste Mal Montagabend, weitere Vorstellungen bis am 17. Februar. Regionalschall-Wochengast, heute ist es der ETH-Forscher Philipp Furler aus Zürich. Er und seine Forscherkollegen haben beweisen, dass man aus Sonne Benzin und andere Treibstoffe herstellen kann. Umweltfreundlich und CO2-neutral. Diese Woche hat das siebenköpfige Team vom Institut für erneuerbare Energieträger, wo er dabei ist, die Resultate veröffentlicht. Das Echo war enorm. Der Philipp Furler ist heute Nachmittag zu uns ins Studio gekommen. Ich habe ihn gefragt, wie er die vielen Reaktionen miterlebt hat.
Ja, also es sind interessante Tage, relativ stressig. Wir sind ein bisschen überrollt worden durch das riesen Interesse. Ich habe x Mails bekommen, hunderte von Telefonanrufen. Also an normales Schaffen ist eigentlich nicht zu denken gewesen.
Vor allem in den Schweizer Medien sind sie hoch gelobt worden, zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Revolution ist da geredet worden. Einseitig habe ich gelesen, hat sie schon in Dunstkreis von künftigen Nobelpreisträgern quasi gekoren. Wie bedeutend ist denn jetzt das, was Sie diese Woche präsentiert haben?
Also ich glaube, es hat schon Bedeutung. Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, aus CO2 und Wasserdampf Synthesegas herzustellen, Vorstoff vor allen gängigen Treibstoffen, die wir heute einsetzen, also Benzin, Kerosin, Diesel, Methanol und so weiter. Also wir können jetzt eigentlich, wir haben gezeigt, dass wir einen CO2-Kreislauf können schliessen. Wir können zum Beispiel CO2 aus der Luft abscheiden und das CO2 nachher mit Wasser in unserem Reaktor verwenden, um wieder Treibstoff zu erzeugen. Also völlig CO2-neutraler, umweltfreundlicher Treibstoff.
Philipp Furler, jetzt sind wir da schon mit seiner kleinen Chemielektion. Machen wir doch gerade einfach mal ganz kurz weiter. Also eben, das klingt ja fast paradiesisch, das nach dem Ei vom Kolumbus. Sagen Sie doch nochmal in ganz einfachen Sätzen, wie funktioniert das, mit Hilfe von Sonnenenergie eben zum Beispiel Benzin zu machen?
Also wir verwenden in unserem Reaktor ein Metalloxid, das heisst Ceriumoxid. Und das hat die Eigenschaft, dass es seinen Sauerstoffanteil in der Struktur kann temperaturabhängig variieren. Oder es variiert temperaturabhängig. Jetzt, wenn man das Ceriumoxid stark erhitzt, auf etwa 1500 Grad, dann gibt es einen Teil von seinem Sauerstoff ab. Das machen wir in unserem Reaktor. Wir erhitzen das Ceriumoxid auf eben die etwa 1500 Grad. Dort wird Sauerstoff frei. Dort ziehen wir aus dem Reaktor ab. In einem zweiten Schritt reduzieren wir die Sonneneinstrahlung. Dadurch kühlt das Ceriumoxid ab auf etwa 800 Grad. Und bei diesen tieferen Temperaturen, wo das Ceriumoxid wieder die verlorenen Sauerstoffatome, die es vorher abgegeben hat, wieder in die Struktur einziehen. Jetzt hat es aber keine Luft dort und den vorher abgegebenen Sauerstoff haben wir auch abgezogen. Darum geben wir von außen her CO2 und Wasserdampf dazu. Das Ceriumoxid bricht jetzt die Wasser- und CO2-Moleküle auf und zieht sich den Sauerstoff von dort in die Struktur ein. Und dann bleibt Wasserstoff und Kohlenmonoxid gasförmig übrig, und wir dann können aus dem Reaktor abziehen.
Und aus dem kann man dann, aus dem Gas kann man dann quasi normales Benzin machen, wie man das heute braucht.
Ganz genau. Das ist das sogenannte Synthesegas und dem kann man alle gängigen Treibstoffe herstellen.
Das klingt eben wirklich nach dem Ei vom Kolumbus. Gibt es irgendwo einen Haken?
Also Energie braucht man natürlich. Also man muss relativ viel Energie einstecken in den Prozess, dass man ihn durchführen kann. Und die Energie holen wir eben von der Sonne, durch konzentrierte Sonnenenergie.
Jetzt sind Sie ja nicht die Ersten und nicht die Einzigen, die sich mit dieser Thematik beschaffen, wie man eben mit Hilfe von Sonnenenergie kann Treibstoff generieren. Also was konkret ist denn jetzt speziell und was ist das Revolutionäre, um das Wort jetzt einmal zu brauchen, was Sie jetzt da publiziert haben?
Also wir haben das erste Mal gezeigt, dass wir das erste Mal den ganzen Zyklus können zeigen, in einem grösseren Maßstab, nicht nur im Milligrammbereich, sondern mit mehreren hundert Gramm. Und zweitens haben wir das mit konzentrierter Sonnenenergie gemacht. Bis jetzt sind all die Versuche nur in einem Ofen gemacht worden, also unter absoluten Laborbedingungen.
Also das heisst, erst jetzt kann man quasi wirklich sagen, es funktioniert wirklich mit Sonnenenergie, die
ganz Benzin genau. Herstellt. Und auch in einem grösseren Maßstab in einem Solarreaktor rein.
Das Problem im Moment ist ja noch, dass der Wirkungsgrad noch relativ bescheiden ist, kann man glaube ich so sagen. Also aus der Energie, die Sie aus der Sonne gewinnen, können Sie erst einmal ein knappes Prozent können Sie dann wirklich in effektive Energie umwandeln. Das ist noch ein bisschen wenig. Wie wollen Sie jetzt das machen, dass sich der Anteil noch verbessert?
Also das ist richtig, der Wirkungsgrad ist noch sehr tief, was wir jetzt noch gezeigt haben. Trotzdem muss man zwei Sachen sehen. Das erste ist, dass der tiefe Wirkungsgrad trotzdem schon Weltrekord ist, wenn es um Synthesegasproduktion aus der Spaltung von CO2 und Wasser geht. Also hat noch niemand so effizient das Synthesegas produziert. Und das Zweite ist, dass der Reaktor natürlich noch überhaupt nicht optimiert worden ist. Also es ist lediglich darum gegangen, zu zeigen, dass der Prozess möglich ist. Und jetzt im Weiteren beschäftigen wir uns mit der Optimierung von dem System.
Sie haben jetzt eben diese Woche die Resultate publiziert. Die sind natürlich in der Schweiz ganz gross, aber auch sonst im Rest der Welt zur Kenntnis genommen worden. Im Rest der Welt mindestens sicher in wissenschaftlichen Kreisen. Haben Sie jetzt nicht ein bisschen Bedenken, dass aufgrund von Ihren Resultaten Ihnen jetzt das Forscherteam irgendwo sonst in Europa, in den USA oder in China quasi zuvorkommen und dann früher an dem Ziel sind?
Also es arbeiten mehrere Forschungsgruppen weltweit an solchen Projekten. Da sind wir nicht die Ersten gewesen. Wir sind aber im Moment am weitesten. Und
den Vorsprung
behalten. Wir glauben daran, dass wir den Vorsprung behalten. Ja. Und es ist aber auch für unsere Technologie, die wir hier entwickeln, ist es wichtig, kann ein Wettbewerb sicher förderlich sein, oder?
In etwa 10 Jahren, hat man jetzt können lesen, sollten das Sonnenbenzin quasi industriell nutzbar sein. Also was heisst das denn? Was kann man denn alles machen mit dem Treibstoff?
Also mit dem Treibstoff könnten wir unsere Autos antreiben, unsere Flugzeuge, unsere Schiffe. Wir könnten aber auch aus dem Synthesegas Plastik herstellen zum Beispiel. Also es sind sehr viele Möglichkeiten denkbar.
Also bleiben wir beim Treibstoff. Also konkret kann man sagen, mein Auto, wenn ich heute schon damit rumfahre, wenn das jetzt die nächsten 10 Jahre sollte überleben, dann kann ich dann plötzlich einfach so eine Tankstelle und mir solltiges Sonnenbenzin tanken und nachher umweltfreundlich weiterfahren.
Absolut. Es sind überhaupt keine Veränderungen notwendig. Das Benzin ist genau gleich einsetzbar wie das heutige Benzin. Es ist der gleiche Stoff.
Und von der Menge her, also ist das auch in genügendem Ausmaß eben zum weltweit all die vielen Autos, Flugzeuge, Schiffe etc. Zum die anzutreiben, ist das in genügendem Maßen vorhanden?
Das wäre möglich, ja. Die Sonnenenergie, die ist praktisch unerschöpfbar, also sie treibt eigentlich unsere ganze Welt an. Also von dem her wäre genug Energie vorhanden, um die zu nutzen, und es wäre auch genug Fläche vorhanden. Also es gibt genug Wüstengebiete oder unbesiedelte Gebiete, wo man so eine Technologie könnte nutzen.
Und kann man dann auch sagen, um jetzt zum Beispiel beim Auto bleiben, es kommt dann gar nicht mehr darauf an, ob man ein kleines, sparsames Auto hat oder so einen grossen Schlitten mit 200-300 PS, rein jetzt vom Umweltschutz, kommt das aufs Gleiche raus, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger braucht und es sowieso klimaneutral ist.
Also klimaneutral ist es natürlich, aber man muss natürlich schon mehr Energie über das Ganze aufwenden, wenn man jetzt ein Auto fährt, wo einen höheren Verbrauch hat. Weil wir brauchen ja eine ganze industrielle Anlage, die den Treibstoff produziert. Also wir brauchen Spiegel, wir brauchen einen Solarturm, wir brauchen einen Reaktor und so weiter. Wenn man jetzt einfach mehr von dem Treibstoff nachher verbraucht, dann muss man auch mehr aufwenden vorher,
und wie wir den produzieren. wirtschaftlich glauben Sie gerade das auf? Also wird denn Ihr Benzin zu einem vergleichbaren, konkurrenzfähigen Preis können angeboten werden wie das herkömmliche?
Also der Preis ist sicher ein Knackpunkt, weil wir stellen ja synthetisch Benzin her. Also wir bauen das Benzin aus den Einzelteilen auf. Im Gegensatz zu den fossilen Benzin oder Öl, wo man einfach aus dem Boden rausholen kann. Also wir gehen da eigentlich einen deutlich komplexeren Weg. Darum glaube ich, es wird schon schwierig, dass man in absehbarer Zeit aufs gleiche Preisniveau runterkommt. Aber die Technologie hat andere Vorteile. Sie schafft zum Beispiel Unabhängigkeit. Also von Ländern, wo man nicht unbedingt abhängig sein will.
Also, und es ist eben klimaneutral.
Ganz genau, ja.
Jetzt die Industrie und auch die Wissenschaft, die schafft ja auch noch andere Varianten. Vor allem eben bekannt das Elektroauto, das dann ganz eine andere Motorentechnologie hat, wo es dann eben Treibstoff im Auto hat, sondern eben eine Batterie, wo dann quasi das Auto antreibt. Wenn Sie die zwei Technologien vergleichen, also wo ist jetzt welche besser? Welche denken Sie, hat ein grösseres Zukunftspotenzial?
Also ich finde beide Technologien sehr spannend. Ich bin auch schon mit einem Elektroauto gefahren. Das hat mich wirklich überzogen. Ich find's toll. Ich glaube, die Zukunft sieht nicht unbedingt so aus, dass ich nur eine Technologie muss durchsetzen. Also es könnten nach meiner Ansicht beide Technologien parallel funktionieren. Da in der Schweiz, wo wir können gut Strom produzieren, mit zum Beispiel aus Wasserkraft. Also wir könnten Strom verwendet, um Elektroautos anzutreiben. Hingegen die Technologie, die wir jetzt hier präsentieren, konzentriert sich wahrscheinlich hauptsächlich auf südliche Länder, wo einfach mehr Sonneneinstrahlung hat. Aber es wäre natürlich da auch denkbar eine Kombination aus beidem. Und das gibt es heute schon, das wäre der Hybridantrieb.
Also für die Schweiz ist es eigentlich gar nicht unbedingt im Vordergrund, sondern eher eben für südliche Länder, allenfalls für andere Kontinente südliche.
Also technisch wäre es schon machbar, da so Treibstoff zu produzieren. Es ist einfach eine Frage von der Wirtschaftlichkeit. Und dass wir da eine geringere Sonneneinstrahlung haben als die südlichen Länder, wird sich da wahrscheinlich nicht rechnen.
Wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen in der Schweiz bleiben, für die Schweiz wirtschaftliche Potenzial, also die ETH ist auch immer ein bisschen in Zusammenarbeit auch mit der einheimischen Wirtschaft. Worin besteht das? Gibt es das auch?
Also unser absolutes Ziel ist natürlich der Know-how-Transfer in die schweizerische Industrie langfristig. Also dass wir da können Firmen von dieser Technologie profitieren, dass können Arbeitsplätze geschaffen werden. Momentan ist das noch ein reines Forschungsprojekt, aber es ist durchaus denkbar, dass es eine Partnerschaft gibt.
Also was für Firmen, was für Branchen könnten denn jetzt von Ihrer Arbeit profitieren?
Das wären hauptsächlich Energie. Das ist hauptsächlich die Energiebranche. Also in der Schweiz haben wir jetzt keinen Ölkonzern zum Beispiel. Das wäre natürlich auch interessant für die, die schon Benzin produzieren, die auf eine andere Art produzieren. Es könnte aber auch interessant sein für unsere grossen Stromkonzerne, die noch in einen weiteren Bereich vorstoßen.
Philipp Furler, diese Woche eben ist jetzt ganz im Zeichen von dieser Medienarbeit, von dieser Öffentlichkeitsarbeit gestanden. Jetzt nimmt das vielleicht langsam wieder ab. Also was machen Sie jetzt konkret noch in den nächsten paar Wochen, Monat, um eben das Ziel, den Wirkungsgrad erhöhen und das Ganze dann wirklich zu einer Serienreife zu bringen, um das Ziel zu erreichen?
Also im Moment führen wir gerade Experimente mit einem 2-Kilowatt-Reaktor an der ETH Zürich durch. Die Resultate werden gebraucht, um das Computermodell genau zu validieren, also abzugleichen, ob das effektiv das vorhersagt, was wir nachher im Experiment messen. Wenn das soweit stimmt, wenn das Computermodell funktioniert, dann wird das genützt, um einen neuen, optimierten Reaktor zu bauen und zu testen.
Und Sie selber, Sie sind erst 27 und sind jetzt schon Mitglied von so einem Forschungsteam, wo da eben offenbar da ist schon ein sehr grosser Wurf. Also denken Sie, Sie werden jetzt da weiterarbeiten, bis das eben in plus minus 10 Jahren soweit ist? Oder wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft?
Also ich bin jetzt noch ein paar Jahre an meiner Doktorarbeit dran und dort schaffe ich natürlich klar in dem Projekt, dass nachher wird sich zeigen, was, wie es dann weitergeht. Aber es ist natürlich schon gut möglich, ja.
Also die Chance, dass das wirklich zu, wie wir es jetzt zum Teil in den Zeitungen können lesen, die Woche, dass das weltweit quasi zu einer Revolution in der ganzen Geschichte führt. Wie gross beurteilen Sie die? Wie gross sind die?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube auch nicht, dass es gerade wird eine Revolution geben. Also gerade ein Umsturz von allen, jetzt zum Beispiel vom fossilen Erdöl. Also ich glaube, das wird parallel verlaufen, die beiden Technologien. Man wird wahrscheinlich nicht darauf verzichten, das Erdöl aus dem Boden zu holen.
Das geht ja aber irgendwann mal aus, etwa plus minus 30 Jahre.
Ja, da streitet man sich darüber, wenn das ausgeht. Ja, aber es wird auf jeden Fall einfach immer knapper und darum wahrscheinlich auch immer teurer. Und das macht natürlich unsere Technologie dann immer interessanter.
Und wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie dann eben in plus 10 Jahren auch als Privatperson Ihr Auto Solarbenzin tankert, Sonnenbenzin tankert?
Also, wir geben unser Bestes und ich bin schon zuversichtlich, dass sich die Technologie durchsetzt, aber es ist noch viel Arbeit nötig, dass das so weit ist.
Unser Wochengast, der Zürcher ETH-Forscher Philipp Furler, über das Benzin von der Zukunft, über Sonnenbenzin. Die Wetterprognose mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht ist es das erste Mal noch nass und weil es immer kühler wird, schneit es schlussendlich auf 400 bis 800 Meter runter, wobei genau dann, wenn es am weitesten runter schneit, hört es dann auch langsam auf und darum gibt es an den meisten Orten heute Nacht kein oder dann höchstens ganz wenig Schnee. Morgen ist es meistens bewölkt, aber der Tag durch bleibt es an den meisten Orten auch trocken, dafür aber auch trüb. Die Temperaturen gehen jetzt Nacht auf etwa 4 Grad zurück und morgen Nachmittag gibt es kaum mehr mit etwa 5 Grad. Auf dem Bachtel oben bleibt der Schnee liegen bei 0 Grad. Am Dienstag ist es zuerst zum Teil freundlich, aber dann kommen wieder mehr Wolken daher, es wird windig und dann kommt es wieder regnen, oberhalb von 500 Metern zum Teil auch schneien. Die Temperaturen liegen dann wieder um die 5 Grad.
Regen schaltet sich Zürich auf Hause zum Schluss von unserer Sonntagssendung, der Ausblick auf ein paar Themen von der nächsten Woche. Umweltschutz statt Vorschriften mit der Initiative, wie sich Zürcher FDP als Umweltpartei und gleichzeitig als Kämpferin gegen Bürokratie profilieren. Morgen kommt die Initiative ein erstes Mal auf den Prüfstand. Der Zürcher Kantonsrat diskutiert darüber. Dann zeigt sich, ob auch andere Parteien die Ideen von der FDP unterstützen. Über sie ist Monika Stocker, die ehemalige Zürcher Sozialvorsteherin, gestolpert. Zwei von ihren damaligen Mitarbeiterinnen haben die Weltwoche über mehrere Missbrauchsfälle informiert. Die Stadt hat die beiden wegen Amtsgeheimnisverletzung angezeigt. Das Bezirksgericht Zürich hat die sogenannten Whistleblowerinnen aber freigesprochen. Am Dienstag geht es in die zweite Runde vor dem Obergericht. Am Mittwoch nimmt Zürich Abschied von der Emily Liebeherr. Die populäre Altstadträtin ist anfangs Woche im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit einer Gedenkfeier im Grossmünster wird die Politikerin geehrt, die Zürich fast ein Vierteljahrhundert mitregiert und über die Zeit aus mitprägt hat. Und am Donnerstag sollte eine leichte Korruptionsaffäre bei der Pensionskasse vom Kanton Zürich kommen. Die Finanzdirektorin Ursula Gut präsentiert 3 Gutachten, die sie selber in Auftrag gegeben hat. Das und mehr im Regionalschall Zürich auf Hause die nächste Woche. Für diese Woche sind wir fertig. Am Mikrofon war der Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.